Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Jetzt gibt's lecker Mittag, lecker Mittag, lecker Mittag. Jetzt gibt's lecker Mittag, lecker Mittag. Jetzt gibt's lecker Mittag, lecker Mittag, lecker Mittag. Und alle holen die Köpfe raus.
Hey, hey, ich bin Bosse. Das ist mein Podcast Lecker Mittag. In jeder Folge lade ich mir tolle Leute ein, um mit denen zu quatschen, aber nicht einfach nur so. Nebenbei wird nämlich geschnippelt, gebrutzelt und gekocht. Am Ende wird das Ganze dann auch noch gegessen. Wenn ihr mitkochen wollt, dann checkt meinen Instagram-Kanal und den Hashtag LeckerMittag aus. Dort findet ihr zu jeder Episode Bilder, Videos und ganz wichtig natürlich das Rezept zum Selberkochen und die Zutatenliste. Und jetzt viel Spaß bei LeckerMittag. Oh Mann, da habe ich mir echt was einfallen lassen. So ein Kochpodcast wie Lecker Mittag, an was du da nicht alles denken musst. Das geht aber alles viel einfacher, wenn ich einen guten Freund wie Bjarne Mädel dabei habe. Bjarne und ich, wir kennen uns schon eine ziemlich lange Zeit und schwimmen auf einer Wellenlänge. Ich spreche so gern mit ihm über seine Arbeit als Schauspieler, weil Bjarne sich echt viele Gedanken übers Leben mit allen Höhen und Tiefen macht. Bjarnes Sicht auf die Dinge, die um uns herum so passieren, ist immer besonders. Deshalb macht es auch so viel Spaß, sich mit ihm zu unterhalten. Nebenbei haben wir eine feine Hühnerbrust in die Pfanne gehauen und dazu gibt's Cola. Also los jetzt. Lecker Mittag mit Bjarne Mädel.
Na Bjarne, hast du Hunger?
Ein bisschen tatsächlich, ja.
Wirklich?
Ja.
Also ich habe jetzt nichts gegessen, also außer so einen kleinen Riegel, muss ich ganz ehrlich sagen.
Könnt ihr jetzt nicht eine Schweinshaxe verdrücken, aber so ein bisschen Appetit habe ich schon.
Oh, Schweinshaxe. Stimmt. Warum haben wir eigentlich keine Schweinshaxe?
Weiß ich auch nicht.
Machen wir jetzt hier auf der Speisekarte. Wir haben echt gutes Hütchen, ne? Habe ich geholt bei, wie heißt der Laden nochmal?
Kumpel und Keule
in Kreuzberg. Genau, den magst du, ne?
Die mag ich gerne, ja. Die machen so Fleisch aus Leidenschaft. Also nachhaltig und irgendwie, ja, glückliche Tiere, die man dann tötet, um sie zu essen.
Und wenn man jetzt Vegetarierin ist oder Veganerin, dann
sollte man jetzt abschalten. Nee, dann kann man natürlich
kann auch... Kann man das Gericht ohne essen?
Dann kann man einfach das Hühnchen weglassen und oder isst ein Quietschkäse, irgendwie Halloumi oder irgendwie...
Halloumi anderes. Und Spargel geht sich aus, ne?
Das quietscht beides ganz gut zusammen, ja.
Das ist gut. Weil ich finde jetzt bei dem Gericht ist so, wir werden ja Reis machen mit grünem Spargel. Al dente soll der sein, ne?
Ja, also ein bisschen bissfest
noch. Hat man noch so ein bisschen Knack dabei. Genau, und das Hähnchen knackt auch.
Ist ja, gut. Ganz wichtig ist eben das Trüffelsalz oben drüber. Daran erkennt man den Koch.
Das, ja. Das aber Trüffelsalz und Parmesan ist sowieso eine gute Sache.
Passt hervorragend zusammen. Wer hat sich das eigentlich ausgedacht? Das kommt von mir, ne, das Gericht?
Das hast du mitgebracht. Ja. Genau. Ich habe dich zuerst gefragt, ich brauche ein Gericht aus deiner Kindheit. Das war aber ein super langes Gericht.
Ja, das
also
war
ein Gulasch. Das hätte jetzt 5 Stunden gedauert. Und wir wollen ja mit den Leuten zusammen kochen.
Genau. Man hat früher auch noch ein bisschen anders gekocht. Es war das Gulasch meiner Mutter und ich habe die auch gefragt, was ich alles brauche. Und da braucht man liebig Fleischextrakt und Monamin für Soßenbinder und Champignons aus der Dose und so. Also das war ein bisschen kompliziert. Und da ich das noch nie selber gemacht habe, habe ich gedacht, ich bringe was mit, was ich selber tatsächlich häufiger mal koche, weil mir das gut schmeckt.
Wir werden super gesund kochen. All denen jetzt der Geschmacksverstärker, das Fondor, das ganze Ekelzeug fehlt, einfach oben drauf kippen später, müsst ihr keinem sagen.
Ja, und man kann das Ganze auch marinieren in Curry-Ketchup vorher, wenn man das unbedingt möchte.
Der alte Gourmand-Trick. Ey, Bjarne, ich freue mich, sollen wir auspacken fangen werden, oder?
Ja, ich habe Lust. Los geht's. Echt äußerst merkwürdig, dass ich...
Ich habe einfach... Was denn?
Naja, das... Mich stresst Kochen immer, generell, ja. Weil ich immer das Problem habe, dass es nicht gleichzeitig alles warm ist. Nicht alles die Temperatur hat, die es haben muss. Deshalb bin ich beim Kochen immer wahnsinnig angestrengt, normalerweise. Und mich jetzt dabei dann zu unterhalten, ist für mich echt eine Aufgabe.
Richtig. Kannst du immer mit Ja und Nein antworten. Ja. Kochst du viel zu Hause?
Nee, ich mache Sachen warm, um nicht zu verhungern. Aber kochen würde ich das nicht unbedingt nehmen. Also... ich koche nicht wirklich viel. Ich finde Kochen auch tatsächlich anstrengend, weil du kochst irgendwie 40 Minuten oder eine Stunde irgendwas rum und hast das eigentlich dann nach 5 Minuten aufgegessen. Ich finde, das steht in keinem Verhältnis.
Findest du wirklich?
Ja. Ich koche nicht gerne, wirklich nicht.
Ich hab zu deinem Gericht noch, ey, danke, dass du da bist, ne?
Ja, sehr gerne.
Ich wusste gar nicht, dass du Kochen so scheiße findest, Alter.
Nein, aber das liegt daran,
weil du in Berlin lebst. Die meisten Leute, also viele Freunde, die ich in Berlin habe, die essen eben, also die gehen eben einfach essen, ne? Und die holen sich Essen. Vielleicht also, auch, weil ich hier so viele Single-Leute kenne. Genau. Bei mir ist es irgendwie anders. Ich komme ja vom Dorf und das allererste, was ich gelernt habe, war irgendwie mir Essen zu kochen. Aber da konnte, also Essen gehen war auf jeden Fall, als ich groß geworden bin, das aller krasseste. So zweimal im Jahr waren wir dann essen. Vielleicht mal so italienisch oder so.
Wo bist du groß geworden? Ich dachte Braunschweig. Aber dann.
Ja, bei Braunschweig.
Also bei Braunschweig.
Mhm, genau. Ja, okay. Ja, aber irgendwie weiß ich auch nicht, wenn ich das heute mal so auch, weiß nicht, mit meinem Kind so vergleiche, wie oft die eigentlich auch so, wie normal das ist, in der Großstadt eben einfach sich verschiedene Kulinaritäten reinzuballern. Ganz normal, dass sie eben dafür Geld ausgibt. Das hatte ich damals irgendwie nicht. Und dann habe ich eben mega schnell angefangen zu schnitteln und mich da irgendwie, ja, weiß ich nicht, war eben auch ziemlich viel am Anfang so, ich musste eben kochen, weil wenn ich aus der Schule kam, waren die anderen eben arbeiten. Ne? Genau. Aber deswegen ist mein Geruch der Kindheit auch natürlich zum Großteil auch so der Fertiggericht-Geruch. Also wenn man dann so die Dose aufmacht, die alte Ravioli. Warte mal, was nehme ich mir mal jetzt hier für ein Messer? Bjarne, du schneidest jetzt gerade hinten die Spargel.
Ich bin jetzt sehr großzügig hier im Enden wegschneiden.
Ist das zu viel eigentlich? Wie viel schneidet man bei grünen Spargel weg?
Die Hälfte. Grundsätzlich die Hälfte, dann kannst du nichts falsch machen. Nee, ich schneide immer da unten, wo es so ein bisschen holzig sich anfühlt, jetzt farblich noch ein bisschen heller ist, das schneide ich irgendwie weg.
Ist es wirklich so? Ich schneide da echt viel mehr weg bei dem eigentlich.
Wirklich?
Ja.
Ach so, nee. Innen flüssig ist. Also ich kenne mich wirklich nicht aus, aber ich drücke die dann so unten zusammen. Und wenn ich das Gefühl habe, da kommt Wasser raus, dann ist es gut.
Ah, perfekt.
Also so.
Gut, und den Spargel werden wir gleich
in ganz kleine Stücke schneiden.
Ja.
In so kleine Stücke. Das ist auch geil, wie ich das Vokabular drauf habe vom Kochen. Ne? Man schneidet es einfach in kleine Stücke.
Und dann ballerst du es in den Wok einfach?
Ich habe so eine Wokpfanne und da wird das mit Öl, Pfeffersalz angebraten und dann später mit Wasser irgendwie so gedämpft quasi.
Genau.
Also ja, das ist schon alles.
Gut, wir bereiten den Spargel vor, aber du willst ja auch Risotto machen, ne?
Nee, nicht richtig Risotto. Das ist auch wieder kompliziert mit Risotto.
Ja.
Das würde ich vielleicht auch noch irgendwie hinkriegen, aber ich habe mir gedacht, einfach normalen Reis.
Dann sollten wir offenbar gleich schnell...
Den Reis sollten wir auch aufsetzen. Ja. Das ist ja ganz wichtig beim Kochen, dass man die richtigen Reihenfolgen einhält.
Genau, weißt du? dass man auf jeden Fall mit dem, was am schnellsten fertig ist, sollte man immer als allererstes anfangen.
Genau. Hast du eine Schere oder so?
Ja klar, habe ich eine Schere. Ich weiß noch nicht wo. Komm, wir schneiden das hier mit auf.
Mit dem Messer oder mit der Hand. Oder mit den Zähnen.
Ich guck mal kurz nach dem Topf.
Kochen denn Leute, also kochen jetzt Leute mit, die noch nie gekocht haben oder eher so Leute, die ständig, das weiß man nicht, ne? Die noch nie gekocht haben, ich mache jetzt Reis in ein Glas und die eiserne Regel ist ja beim Reis immer ein Glas Reis, zwei Gläser Wasser.
Ist es wirklich so?
Ja, so habe ich mir das gemerkt. Ja, ne? Also,
weil ich ins Haus zum Beispiel mache ich das im Reiskocher, was ich super finde, da ist immer 1:1, aber ich glaube, der funktioniert anders.
Also wenn ich jetzt für zwei Personen koche, würde ich sagen, ich mache 1,5 Gläser Reis und 3 Gläser Wasser da rein. Ach so, und vorher mache ich so ein bisschen Öl da rein und brate das. Das ist sehr lustig, dass ich das so tue, als würde ich das irgendwie können. Aber ich kann das ja auch. So, Olivenöl.
Ja, köstlich.
Das ist einfach Pfeffer und Salz und Öl.
Okay, also wir haben hier einen Topf auf einer Gasflamme, ein bisschen Pfeffer, Salz, Öl drin. Und wir haben ein Glas für zwei Personen Reis. Und jetzt starten wir eigentlich, ne?
Jetzt
das ist eigentlich so unser Startpunkt. Jetzt fangen wir eigentlich richtig an.
So.
Ja.
Reis in den Topf. Ich mache einfach mal 1,5 Gläser.
Und wir hauen später 3 Gläser Wasser drauf. Kochst du zu Hause mit Gas oder ganz normal?
Gas. Ich habe auch Gas, finde ich super auch.
Ich nehme mich nicht und ich kann nicht so richtig einschätzen. Ich habe mal das Gefühl, das ist irgendwie heißer, ne?
Brauchen Sie also, so einen Koch? Ah, hier so ein
Kochlöffel?
Sowas zum Rühren.
Was war die schönste Fernsehsendung, in der du bis jetzt warst?
Du meinst so interviewmäßig? Entschuldigung. So, so ein Talkmäßig?
Ja.
Ich glaube, bei Zimmerfrei. Das ja. Mochte ich wahnsinnig gerne, weil ich die beiden Moderatoren so toll finde. Den Götz und die Christine Westermann. Mhm. Und dann, weil man so viel Zeit hat, tatsächlich.
Krass, ne?
Also die haben sich ja wirklich... Jetzt gieße ich das Wasser dazu.
Sehr gut. Ich rühre dabei, wir haben heute noch ein Glas Wasser.
Ja, oft ist das ja so bei solchen Talkrunden, da wird dann ein Gast nach dem anderen so abgearbeitet, weißt du? So, jetzt hat der seine 7 Minuten, dann der. Und es ist total selten, dass dabei wirklich ein Gespräch entsteht. Also es ist ja meistens so, dass jeder stellt dann seinen Film und sein Buch vor und irgendwie ist das auch oft langweilig, finde ich.
Man muss auch schon sagen, die beiden sind eben einfach auch immer die perfekte Mischung gewesen. Und man hat dann auch so Bock, in ihre Ruhezone zu kommen. Genau. Und irgendwie funktioniert es dann. Man hat vorher irgendwie gut gegessen, bisschen gesoffen und dann kommt sie. Und es ist schon Wahnsinn, wie gern man manchen Leuten was erzählt und wie ungern man manchen Leuten was erzählt. Und sie ist einfach, glaube ich, so jemand, ja, da setzt man sich hin und dann...
Und man hat auch das Gefühl, dass die wirklich sich interessieren für dich. Also... Keine Ahnung, ich war bei Stefan Raab, als der noch irgendwie da wusstest du, der weiß nicht so wirklich, wer du bist. Und das ist ihm auch egal. Der will einfach nach Hause zum Grillen.
Ja, voll.
Und der macht 2 Sendungen am Tag und der sagt das auch vorher. Der kommt dann vorher in deine Garderobe und sagt so, ich frage dich irgendwas, aber wenn du darauf nicht antworten willst, dann sagst du einfach irgendwas, erzählst du irgendwas anderes. Das sind deine Minuten, das ist deine Show.
Boah, jetzt hast du ausgemacht. Warte mal.
Dieses Geräusch finde ich ja total gut, ne?
Oder ist es an?
Das ist an, ne?
Ja, der Topf ist offenbar schon Monster heiß.
Ich glaube, der muss jetzt einfach da mit dem Deckel so vor sich hin köcheln. Du nimmst jetzt das Huhn in die Hand?
Ich nehme das Huhn in die Hand, genau. Der Reis kocht jetzt.
Ja, wir brauchen das Pfanne,
Reis, ne? Da brauchst du vielleicht 15 Minuten. Ja, ne?
Ja.
Als nächstes werden wir dann das Huhn wahrscheinlich anbraten. Wollen wir es doch in den Ofen tun?
Nee.
Nee, ne?
Nee, wir machen das einfach in so einer Pfanne.
Genau.
Aber ich schneide das gleich nochmal.
Und ich spargel schon auch gleichzeitig, ne?
Ja, ja.
Aber das
Nee. Wir müssen das auf jeden Fall früher machen.
Das Huhn früher?
Ja, ja. Weil der Spargel braucht überhaupt nicht so lange. Der wird ja nur quasi so gedünstet. Siehst du, das meinte ich mit, dass mich das alles voll stresst, weil man nie... Du hast übrigens mit deinem Salat noch gar nicht angefangen, ne? Ich sag's dir mal. Salat,
ich stehen. Genau. Bei meinem Salat ist so, ich liebe ihm einfach Liebstöckel, wahrscheinlich wegen meiner Kindheit. Genau. Das Maggi-Gewürz. Und ich habe jetzt einfach nur gedacht, okay, zu deinem Gericht hau ich jetzt einfach einen grünen Salat raus. Mit ein bisschen Olivenöl, ein bisschen Zitrone, ein bisschen Trüffelsalz und Liebstöckel. Genau. Und dann kommt das Maggi wieder zurück in unser Leben.
Liebstöckel stammt aus dem Nahen Osten, wohl aus Iran oder Afghanistan. Von dort kam es über das Mittelmeergebiet ins restliche Europa. Geschmack und Geruch erinnern an den von Sellerie oder an Maggi. Ganz ehrlich, aber in Maggi ist eben null Liebstöckel. Nur mal zur Info. Hauptverantwortlich für das würzige Aroma ist der Inhaltsstoff Sotolon. In der Volksheilkunde wird Liebstöckel auch bei Menstruationsstörungen und als schleimlösendes Mittel eingesetzt.
War auch mal ein guter Trick bei meiner Tochter, die hatte eine Zeit lang auch keinen Bock, Gemüse zu essen, habe ich immer Gemüsebouillon gemacht, immer Liebstöckel dazu. Das Essen, das lieben die Kinder, auf jeden Fall.
Ich weiß überhaupt nicht, was Liebstöckel ist, wenn ich ehrlich
bin. Zeig dir das mal, kannst du mal riechen. Probier mal ein.
Was
ist einfach pure Maggi.
Oh ja.
Ja, du meine?
Mhm.
Der ist aber ganz schön bitter. Aber hintenrum.
Das ist wie Petersilie mit Maggi-Geschmack.
Ja, genau. Ja? Das ist echt eine gute Sache. Sollte man immer einen Bund von zu Hause haben.
Was ich gar nicht abhaben kann, ist irgendwie Koriander.
Kannst du nicht?
Nee, finde ich ganz schlimm.
Ich habe früher mal gekocht in der Weinerei in Berlin. Also wirklich als die aufgemacht hat, ist es, glaube ich, 20 Jahre her oder so. Und da waren wir, glaube ich, die Ersten, die Koriander benutzt haben. Das gab es damals hier nicht. Warte, stopp.
Ja.
Ist das Öl schon heiß genug, meinst du?
Ich glaube, ja, der ist so...
okay, komm, Herd ist so. Dann hau rein.
Doch, ich glaube, ja. Halt mal die Hand kurz rein. Ja.
Ist Monster heiß.
Halt mal die Hand kurz ins Öl. Ja, doch, guck mal hier.
Genau, wir braten uns jetzt auf der Hautseite an.
Das beginnt schon, dass ich vorhin gesagt habe, mit dem Stress, dass mich das total stresst, weil ich nämlich kochen muss.
Warte mal.
Ich brauche eine Gabel. Ja.
Guck mal, ich kann doch hier mit umgehen.
Hier ist eine Gabel.
Und ich nehme mal das hier. Geh doch mal vorne raus. Wollen wir schon mal ein bisschen anwürzen?
Ja. Hast du ein Brathähnchen gewürzt?
Das habe ich.
Na gut, so eine.
Komm, ich baller erstmal einen kleinen
Daran Salz erkennst drauf. Du ja den richtig wahren Koch, ne?
Der einfach. Am Brathähnchen gewürzt, oder was?
Ja, ja. Okay, ich schneide mal ein bisschen Spargel, ne?
Pfeffer das jetzt noch mal ein bisschen Salz oben drauf. Die Haut ist auf jeden Fall schon ziemlich goldig kross, muss man sagen. Sieht hervorragend aus. Ach so, du machst den Spargel ganz klein.
Ja, ja.
Okay. Das sind so Zentimeter.
Scheibchen.
So kleine Kreise.
Guck mal, jetzt würde mich das schon wieder stressen, wenn ich wüsste, ich krieg Besuch, dass ich nicht weiß, wie lange was braucht und so. Also deshalb koche ich wirklich nicht gerne.
Zum Thema Reis. Kann man jetzt auch mal schon mal sagen. Ich würde ihn jetzt schon mal so runternehmen.
Ja.
Und einfach noch ein bisschen für sich lassen, weil der ist auf jeden Fall in...
Ja. Man tut dann da einen Deckel drauf, ne? Eigentlich, damit das Wasser dann da in den Reiskörner zieht, nehme ich mal an, dass das der Grund ist.
Heiß ist. Okay, ich gehe rüber und ich schneide derweil schon mal so ein bisschen den Salat an.
Also du hast früh schon selber gekocht, quasi?
Ja, also man muss sagen, dass meine Großtante hatte in Schöppenstedt, das ist der Ort, an dem Till Eulenspiegel quasi geboren ist, hatte die so einen Eulenspiegel-Landgasthof. Und weil ich früher eine sehr lange Zeit immer bei meiner Oma war und die da mitgeholfen hat, das war eben ihre Schwester, habe ich da schon super früh eben auch in der Küche gestanden, weil meine Eltern eben berufstätig waren. Und ich dachte, da habe ich angefangen. Und dann fand ich das immer richtig gut. Und seitdem koche ich wie ein Weltmeister. Und wenn ich früher Geld verdienen musste, weil ich mit der Musik kein Geld verdient habe, dann habe ich das eigentlich am allerliebsten in irgendeiner Küche gemacht. Also in der Gastro im Allgemeinen.
Wann war denn der Punkt, wo du gewusst hast, du kannst davon leben, Musik zu machen?
Wenn ich ehrlich bin, war 2000... So 2009, 2008.
Okay.
Also es ist noch gar nicht so lange her.
Und hattest du eine Alternative dazu? Also wenn, was hättest du gemacht, wenn das jetzt, wenn das keiner mag, was du so...
Na, also ich habe ja irgendwann ein Kind gekriegt, ne? Und das ist dann schon so, dass ich da hat sich es, glaube ich, so entschieden, weil da war es eben einfach so, das war, glaube ich, so das Unerfolgreichste, was man machen kann. Also wir sind die ganze Zeit rumgefahren, haben vor wenig Leuten gespielt und dann habe ich mich irgendwann mit meiner Frau hingesetzt, als dann klar war, okay, Mann, es dauert jetzt, weiß ich nicht, noch 8 Monate, dann kommt da ein Kind. Und dann hat sie, glaube ich, für mich entschieden, dass ich das weitermache. Weil ich war eigentlich komplett auf, ey Mann, ich hole mein Abi nach, ich mache nochmal eine Ausbildung oder irgendwas. Und sie hat das, glaube ich, entschieden. Nee, sie hat das entschieden.
Also du hattest gar keinen beruflichen Plan B sozusagen?
Nö, ich habe so früh mit der Schule aufgehört, dass ich eben, dass es auch mit dem Ausbildungsplatz wahrscheinlich schwierig geworden wäre.
Also du bist von der Schule abgegangen, weil du da schon Musik gemacht hast?
Ich habe gesagt, ich mache jetzt Musik. Und das fanden alle super unlogisch. Was es ja auch einfach erstmal ist. Aber ich wusste dann, ich gehe jetzt nach Berlin und ich probiere das. Und dann habe ich das gemacht. Und das hat so viele Jahre nicht funktioniert. Also, und das war aber auch in Ordnung, weil es bringt, macht ja Spaß. Und es ist eben eine Leidenschaft. Und ich fand natürlich, ja, in so einem gewissen Alter ist es auch völlig in Ordnung, einfach nur Nebenjobs zu haben, einen Kaffee rumzuhängen, Mucke zu machen, Leute zu treffen. Aber wenn dann ein Kind kommt, dann ist es irgendwie anders. Genau. Und dann...
Sag mal, wie hast du angefangen, Musik zu machen eigentlich? Also schon...
Ich habe...
Oder was hat dich zur Musik gebracht? Oder,
ja, so richtigen Musik, dass ich auch Songs geschrieben habe, das war so mit 13 oder so. Das war, glaube ich, wirklich Nirvana. Und davor war ich eigentlich immer Schlagzeuger. Ich habe immer in Schulbands gespielt und eben so Hip-Hop-Kombos und genau, alles in der Region Braunschweig. Und dann irgendwann habe ich angefangen, meine eigenen Sachen zu machen. Und dann war ich aber auch der Einzige in diesem ganzen Freundeskreis, der auch im Proberaum gepinnt hat. Wir hatten damals so ein Jugendzentrum. Und dann hat sich das irgendwie rauskristallisiert, dass ich das von allen Sachen auf der Welt am liebsten mache. Und dann habe ich auch mit allen Sportarten aufgehört, die ich damals auch super gern gemacht habe. viel Freunde verloren und habe einfach nur Musik gemacht. Ja, ja.
Aber das ist echt toll. Ne? Also für mich ist es wirklich gerade so ein... Also so erlebe ich dich ja auch, dass du glücklich bist mit dem Leben, mit deinem Leben, mit dem, was du machst. Das ist echt ein Geschenk. Ne? Also ich bin da auch wahnsinnig glücklich, dass ich das machen kann, was ich mache und damit meinen Lebensunterhalt verdienen kann. Also ich bin wahnsinnig glücklich, jetzt Schauspieler zu sein und dass ich das machen kann. Ja, das ist echt toll. Also.
Aber, und das muss man ja auch sagen, hey, ich habe ja deinen Sörensen-Film, bei dem ich auf dieser Vorpremiere war. Was war das? Eine Teampremiere, ne?
Das war im Zeise-Kino eine Teampremiere,
genau. Wo du mich eingeladen hast und wo ich mich aber zuerst erstmal im Monat vertan habe und ich dich dann einen Monat vorher aus dem französischen Café in dem Zeise angerufen habe und gesagt habe, Bjarne, ich wäre jetzt da.
Ja, wollen wir noch einen Kaffee trinken vorher?
Noch einen rauchen, genau. Und dann hast du gesagt, ja, du, es ist schön und gut, aber das ist erst im Monat, aber das können wir gerne machen. Genau, da habe ich da anderthalb Stunden rumgewartet. Und da hast du auch das Drehbuch geschrieben, ne?
Nee, das hat Sven Ach Stricker so. Geschrieben.
Scheiße, sorry. Das schneiden wir sofort raus.
Nee, das kannst du gern drin lassen. Freut sich Sven. Also das hat Sven Stricker habe ich kennengelernt übers Hörspiel. Mit dem habe ich ein paar Hörspiele zusammen aufgenommen. Das ist eigentlich, kommt der auch, das Hörspiel, Regisseur ist der von Beruf. Und der hat Sörensen für mich als Hörspiel geschrieben, ursprünglich. Ja. Und dann gab es irgendwann die Idee, Mensch, das könnte man doch eigentlich einen Film draus machen. Und dann war klar, ich spiele die Hauptrolle, weil das eben für mich geschrieben wurde, dieses Ding. Und dann war die Frage, wer soll denn da Regie führen? Und dann haben wir echt so mit dem Produzenten Jakob Clausen überlegt, ja, der ist bekannt für gute Komödie, der könnte lustig, oder ein anderer Regisseur ist eher dafür bekannt, dass er gute Krimis macht oder tolle psychologische Figuren erzählen kann. Und irgendwie fehlte so der das alles zusammen macht. Und uns war so wichtig, dass das jetzt nicht zu albern wird.
Ja.
Und das ist aber auch nicht, also es hat ja so ein ernstes Thema dann irgendwann. Der Fall ist wahnsinnig krass. Und dass man das hinkriegt, das trotzdem mit einer Leichtigkeit und mit Humor zu erzählen. Und dann war plötzlich, hat der Produzent so ein paar Vorschläge gemacht und bei einem Regisseur habe ich dann gesagt, entschuldige bitte, aber bevor der das macht, mache ich es lieber selber. Das war aber so aus Quatsch mal in den Raum gesprochen. Und dann hat der gesagt, ja, wie ist denn damit? Kannst du dir vorstellen, selber Regie zu führen? Konnte ich mir natürlich im ersten Moment überhaupt nicht vorstellen, weil wie soll das gehen, wenn du die Hauptrolle spielst? Und dann fängst du aber an, so drüber nachzudenken, ja, okay, dann könnte ich natürlich die anderen Schauspieler bestimmen, dann kann ich das Team zusammenstellen und dann wird das vielleicht genauso, wie Sven und ich das so im Kopf haben. Und so kam das, dass ich dann irgendwann Leute gefragt habe, den Kameramann Christian Leschner und die ganzen Leute, das ganze Team, die ich hauptsächlich vom Tatortreiniger kannte und die gefragt habe, könnt ihr euch vorstellen, das mit mir zu machen, obwohl ich das noch nie probiert habe. Und die haben alle sofort zugesagt und dann habe ich mich das getraut. So kam das, dass ich irgendwie zum ersten Mal Regie geführt habe.
Genau, weil darauf wollte ich irgendwie hinaus, weil manchmal ergibt sich dann ja aus der einen Leidenschaft irgendwie vielleicht noch die nächste, ne? Oder die nächste Tür geht auf.
Ja, ja.
Also so wie bei mir jetzt zum Beispiel mit der Kochsendung.
Ja, ich merke jetzt gerade, wo ich den Spargel hier schneide, merke ich bei mir auch, dass das eine neue, ganz neue Seite von mir.
Bjarne hat jetzt ungefähr
7 Kilo Spargel.
7 Kilo Spargel, ganz
aber sind ja ganz, ganz kleine Teile.
Und jetzt ist der fertig, ne? Und guck mal, unser Hühnchen habe ich auch noch mal runtergenommen.
Ja, das war
der richtig. Der Häkchen Risotto-Reis ist, glaube ich, echt okay. Den können wir unten stehen lassen.
Das war eine gute Entscheidung, das Hühnchen runterzunehmen.
Das Hühnchen runter, aber das packen wir gleich noch mal rauf. Jetzt würde ich den Spargel anbraten. Machst du das?
Und das mache ich, ja.
Ich würde den Salat schnippeln.
Sehr gerne.
Dass wir ungefähr zeitlich so mit den Leuten sind, die vielleicht gerade mitkochen.
Ich glaube, die haben wir schon lange verloren, glaube ich.
Ihr habt schon längst verloren.
Ich habe sowas gemacht, tatsächlich, da hatte Tim Melzer Geburtstag und hat so Kisten verschickt, so Boxen für seine Freunde und so ein paar Leute, die er kannte. Und er hat so eine Box an Olli Schulz geschickt. Und ich habe auch so eine da stehen gehabt bei Olli. Und dann haben wir zu zweit nachgekocht, was Tim Melzer vorgekocht hatte.
Ja.
Aber das war irgendwie einfach, weil ja Tim Melzer kann das ja kochen.
Ja, genau.
Und der hat dann so Sachen geschickt, die so in Tupperware waren, die musstest du eigentlich nur heiß machen.
Ja, ja.
Und das war dann super leckeres Hühnerfrikassee oder so, weißt du? Also das hat geklappt, weil das alles schon vorbereitet war.
Aber weißt du, zu Corona war es ja wirklich so, dass gerade in Hamburg so haben so viele Restaurants eben dieses Tupper-Konzept gemacht. Da zahlst du irgendwie mal 2 Euro für den Glasbehälter und das ist super, total. Aber komm, die Leute bei uns, die kochen auf jeden Fall mit. Und auch wenn die ein bisschen früher fertig sind, dann macht es nichts.
Ich hole noch mal hier so eine...
Die sollen sich einfach Zeit lassen.
etwas größere Pfanne. Also ich habe ja also mit so einer Wok-Pfanne, da kann man dann den Spargel so drin dünsten. Aber es geht auch mit jeder anderen Pfanne natürlich. Behaupte ich jetzt einfach. Die ist schon an, ich wollte es ein bisschen größer machen.
Ich mache ja immer noch mal Hähnchencheck, aber ich glaube, das Hähnchen können wir auch noch mal so ein bisschen...
Ich schneide das dann manchmal, damit es schneller geht, schneide ich das dann in der Mitte durch einfach. Mach so dünnere Scheiben da draus aus diesem, aus der Hähnchenbrust. Ich trinke mal einen Schluck von meinem Lieblingsgetränk. Das ist Cola mit Eiswürfel.
Wieso?
Da merke ich halt, dass ich... Prost, merke ich, was trinkst du denn? Trinkst du was?
Ich trinke Wasser. Das ist mein Lieblingsgetränk. Wasser mit Bubbles.
Log erfrech. Nee, trinkst du echt gern Wasser?
Ich trinke echt ganz gern Wasser mittlerweile.
Ich habe jetzt im Urlaub entdeckt, so ein Soda-Stream. Das ist ja total cool. Wenn der, wenn das Trinkwasser, wo du wohnst, in der Stadt trinkbar ist, dann kannst du dir deinen Sprudel selber machen.
Ich habe das bei mir zu Hause auch durchtesten lassen. Und? Das geht. Ja, also die Leitung, keine Ahnung, wenn die jetzt sagen, ey, in der Stadt ist das Wasser super, aber wenn in der Leitung da so Ratten rumlaufen, und dann kann man das so testen lassen. Das kostet auch überhaupt nichts oder ganz wenig in dem Falle.
Was ich total merke, ich wohne in Kreuzberg und wenn ich Teewasser mache, ne, dann ist ganz schnell unten in diesem Tee, in dem Wasserkocher, ganz dick eine Kalkschicht.
Und ich das ist ein gutes Zeichen.
Ja? Ich frage mich, aber ich trinke das doch sonst immer mit.
Das ist gut für die Knochen.
Wenn ich jetzt hier Leistungswasser trinke, dann... dann landet dieses ganze Kalk ja bei mir im Körper.
Weißt in du? Deinen Knochen. Deswegen bist du auch so ein starker Mann.
Ich habe viel zu viel Spargel gemacht.
Nicht so schlimm, dann pack einfach nur die Hälfte rein.
Mein Freund Bjarne Mädel was born in Rheinbeck und ist deshalb HSV-Fan. Einen Teil seiner Jugend verbrachte er in Nigeria. Wenn ich mit ihm über die Straßen laufe, merkt man, wie lustig und krass toll ihn die Leute finden. Das liegt an Rollen wie Ernie in Stromberg oder auch Schotti, dem Tatortreiniger. In seinem Regiedebüt Sörensen hat Angst spielt Bjarne einen Kommissar mit Angststörungen und zeigt sich von einer ganz anderen Seite. Wahnsinnig gut und tief und eben nicht so lustig. Grandios müsst ihr gesehen haben.
Bei uns beiden ist das schön, das habe ich auch direkt am Anfang zu dir gesagt. Wir haben uns kennengelernt bei Jan Böhmermann.
Ja. Also können wir ja noch mal erzählen für die, die das nicht wissen.
Wir haben uns gleich kennengelernt beim Fußball.
Stimmt, als allererstes bei Kicken mit Herz.
Genau.
Das ist ein Benefiz-Fußballspiel in Hamburg, was ein Arzt mal ins Leben gerufen hat, der Tom Mier, Kinderherzchirurg. Und der hat das so ein Benefiz-Fußballspiel ins Leben gerufen. Da waren am Anfang, weiß ich nicht, mal so 100 Zuschauer oder so. Und das ist immer weiter gewachsen. Ne? Das sind jetzt da ein paar tausend Leute, die da zugucken. Und da haben wir beide ein paar Mal mitgespielt. Also ich jetzt schon ein, zwei Mal nicht mehr. Weil ich nicht konnte.
Ich spiele auch immer wieder mit. Ich habe auch erst mal ausgesetzt, das ging irgendwie nicht. Und dann haben wir uns bei Böhmermann getroffen, bei Neo Magazin Royal, in diesem mega heißen Sommer.
Da waren wir beide zu Gast, also in unterschiedlichen Sendungen. Und wir haben uns auf dem Hinterhof getroffen, vor den Aufzeichnungen oder dazwischen, weiß ich nicht mehr, ich glaube davor. Ne? Und es war so tierisch heiß wie jetzt hier in dieser Küche. Und ich hatte nur eine Jeans mit und habe mich totgeschwitzt und habe dir das erzählt, dass mir wahnsinnig heiß ist. Und da hast du gesagt, dann leicht dir eine Hose.
Leicht dir mal einen Tanga.
Ja, da hat Aki mir seinen Tanga ausgeliehen.
Genau, und seitdem, und dann habe ich zu dir gesagt, und das weiß ich mir ganz genau, oder ich habe es dir beim nächsten Mal gesagt und dann aber mir da schon gedacht, weil es bei mir nämlich auch so ist, dass man immer die Leute so kurz mal streift und dann ist man wieder weg. Und da habe ich nämlich gesagt, ich glaube, bei uns beiden ist so, wir reden auch dann später nochmal.
Ja.
Und ich finde eben, also... Ich finde das eben, das ist ja auch nicht möglich, weil ich lerne eben auch so viele nette Leute kennen. Und ich bin freundeskreismäßig eigentlich ganz gut aufgestellt. So. Und irgendwann hat man ja auch keine Kapazität mehr, was irgendwie schade ist. Aber und bei uns beiden ist es anders. Wir sind eigentlich ein gutes Beispiel dafür. Hast du sonst so, wärst du deine größte Schauspielerin, Vertraute, Freundin, die du schon ewig kennst, also die du so mitnimmst?
Ja, ich hatte wirklich das Glück beim Tatortreiniger, dass ich das mit dem Regisseur, mit Arne Feldhusen, zusammen besetzen durfte.
Mit dem du auch... Was habt ihr noch zusammen gemacht?
Stromberg haben wir gemacht, genau. Dann Mord mit Aussicht zusammen angefangen und Der kleine Mann. Also wir haben echt irgendwie einiges schon zusammen auf die Beine gestellt. Und beim Tatortreiniger haben wir eben zusammen die Besetzung gemacht. Und da waren ganz viele Leute, die wir besetzt haben, Schauspielerinnen und Schauspieler, die ich selber toll finde.
Ja.
Einfach. Und da gibt es dann auch Freundschaften, die da entstanden sind. Manche sind... wirklich, also da freut man sich immer, wenn man sich sieht, aber man hat sonst nicht so viel miteinander zu tun. Und bei anderen ist es dann so, dass man eben auch privat mal was irgendwie zusammen macht. Ist eigentlich tatsächlich komisch, dass man sich immer so für eine kurze Zeit so intensiv kennenlernt und sich dann aber auch oft einfach nicht mehr sieht, bis zum nächsten Projekt, was einen wieder zusammenführt irgendwie. Das ist ja eine andere Verbindung, als wenn du zusammen im Büro sitzt oder so. Ne?
Total.
Also man ist halt irgendwie anders vertraut miteinander.
Aber man ist auch sehr gut dann im Tschüss sagen und im Hallo sagen. Weil das gehört ja irgendwie zum Geschäft mit dazu. Finde ich eigentlich irgendwie auch ein bisschen problematisch, aber wahrscheinlich gehört es dann wirklich mit dazu.
Ja, was ich daran problematisch finde, ist, dass du beim Drehen hast du ja immer nur so kurze Pausen. Ne? Also wenn irgendwie das Licht umgebaut wird oder irgendwie man das Motiv wechselt oder irgendwas umgestellt wird oder so, dann hast du immer so 8 Minuten Pause, 5 bis 8 Minuten. Und da redet man miteinander. Und das geht aber selten so wirklich in die Tiefe. Das ist ja, ganz halt oft so. Und man merkt dann immer nach so einem Dreh, dass man gar nicht mehr in der Lage ist, länger als 8 Minuten sich zu konzentrieren in einem Gespräch. Also das muss man danach dann erstmal wieder lernen, dass man nicht immer das Gefühl hat, man muss gleich noch irgendwo anders hin.
Ja, ja.
Sondern aber dass man mal so irgendwo ankommt und sagt, nee, ich muss ja gar nichts machen, ich kann mich jetzt einfach mal auf das Gespräch konzentrieren und reden.
Was wir nämlich auch gerade gemacht haben, und jetzt habe ich aber das Gefühl, wir müssen noch einmal kurz... Also was ich gerade gemacht habe, ich habe gerade Liebstöckelchen weggeschnippelt, ich habe Salat geschnitten, ziemlich klein. Ich habe da ein bisschen Salz, Pfeffer drauf geballert. Ich werde später einfach nur mit Zitrone und ein bisschen Olivenöl anmachen. Das Hühnchen ist, glaube ich, jetzt echt okay, auch bei den Leuten zu Hause.
Ja, das glaube ich auch.
Oder? Wir nehmen es mal komplett runter, das kann auch mal so ein bisschen durchziehen. Und was mit dem Spargel? Hast du mal einen probiert?
Ich probiere jetzt mal einen Spargel.
Hast du eigentlich Salz ins Wasser gemacht?
Das Schöne ist, habe ich gesehen, dass du das gemacht hast.
Ich habe ein bisschen,
hast du das gemacht? Ich war so abgelenkt.
Ich glaube auch, man sollte das ja so ein bisschen... Fehlt noch was?
Nee.
Wofür ist eigentlich der Wein? Haben wir Wein?
Der war vom Trinken, ja.
Ach so.
Ja. Ich glaube, der muss noch ein bisschen. Ja, ne? Also ich mag das gerne, wenn der Spargel so bissfest ist, aber der ist jetzt noch ein bisschen sehr bissfest. Also ein bisschen würde ich ihn noch
dampfen lassen. Darüber. Wie, also genau, und dann sagt... Also, ja, aber das ist ja auch so ein Ding. Also wie viele Tage im Jahr bist du so richtig weg von zu Hause? So richtig, richtig?
Und du hast so viele Rechenfragen für mich. Irgendwie, weiß ich nicht.
Also ungefähr also die Hälfte?
Ja, stimmt.
Also
das ist auch echt sehr unterschiedlich. Als ich so noch fest in den Serien gedreht habe, also irgendwie bei Mord mit Aussicht und dann noch irgendwie 1-2 Filme gemacht habe, da war ich schon... In einem Jahr habe ich mal irgendwie zusammengerechnet, dass ich eigentlich nur 6 Wochen zu Hause war und ansonsten die ganze Zeit irgendwie weg.
Alter Schwede.
Ja, ich war schon viel unterwegs. Und ja, das ist auch. Naja, es ist so ein bisschen, am Anfang möchte man unbedingt irgendwie dabei sein und denkt, oh, ich würde wahnsinnig gerne mal mit dem Regisseur arbeiten und mit dem. Und irgendwann kriegst du dann diese Angebote. Ich hatte das Glück, diese Angebote zu kriegen. Und dann willst du halt auch nichts absagen. Dann
ja,
willst du überall dabei sein. Und jetzt habe ich gerade wieder so eine Phase, wo ich denke, nee, ich muss nicht immer überall mitmachen. Ich kann ja auch mal einfach mich mal zurückhalten.
Aber ich hätte das bei mir jetzt gerade so, ich habe das einigermaßen häufig, das kommt jetzt auch so, seitdem ich über 30 bin, kommt das immer öfter, dass ich das Gefühl habe, hast du das auch manchmal, dass man denkt, scheiße, ich kenne das alles eben jetzt auch schon. Das heißt, ich habe mir jeglichen Kick eigentlich schon geholt und ich habe auch so vielleicht schon die meisten... Bucketlist-Ziele, weiß ich nicht. Ich wollte mit 14 immer auf dem Hurricane spielen, habe ich dann eben jetzt ja schon gemacht. Und dass man immer so aufpassen muss, dass das alles nicht so normal wird, sondern dass man sich immer wieder ins Gedächtnis ruft, wie toll das eigentlich ist.
Also, aber das hast du doch dann durch den Live-Moment sowieso, oder? Also ich kenne das vom Theaterspielen eben. Ich habe ja lange nur Theater gespielt. Dass man manchmal keine Lust hat oder sich aufraffen muss oder so, aber in dem Moment, wo du dann da stehst, und live die Situation erlebst, hast du ja einfach wieder Spaß. Da bist du ja wieder im Moment. Also das war für mich, oder das ist für mich der Grund, warum ich, wollte ich wissen, ob das beim Musikmachen genauso ist. Ich spiele so gerne, weil ich in dem Moment merke, dass ich lebe. Also dass es mich wirklich gibt.
Das
merke ich erst in dem Moment, wo mir jemand zuguckt eigentlich. Also... Ich weiß nicht, es klingt jetzt ein bisschen esoterisch, aber es ist so, dass wenn ich einen normalen Tag so verliebe, und dann erinnerst du dich abends ja oft gar nicht mehr, was du eigentlich gemacht hast. Also irgendwie Alltag und so. Aber in dem Moment, wo du spielst und die Leute zugucken, hast du so ein, du kontrollierst dich nicht wirklich die ganze Zeit, aber du hast so ein Bewusstsein dafür, dass es dich gibt. Also das machen die Zuschauer, die vergewissern dich eben, vergewissern dir, dass du wirklich am Leben bist. Also es ist so wie intensives Atmen oder so. Und das klingt jetzt wirklich ein bisschen komisch.
Wie ihr merkt, Bjarne ist ein toller Typ, aber vor allen Dingen auch ein tiefer Typ, der sich super viel Gedanken macht. Und an der Stelle jetzt wollte ich noch mal ein bisschen mehr nachhaken, gerade wenn es so um das Innenleben von KünstlerInnen geht.
Ich finde es eben so null esoterisch und eins meiner größten Vorbilder, was ja so das Älterwerden und die Musik angeht, ist einfach Wolfgang Niedecken. Und der hat irgendwann mal im Interview gesagt, was ich ziemlich genial fand, weil er eben, ich glaube, 3:40 oder 3:30 gespielt hat in seinem Alter so und dann eben gefragt wurde, ja, aber also, wieso hast du denn nicht so lange gespielt? Und er hat gesagt, naja, also ganz oft das Gefühl, wenn ich dann von der Bühne gehe, dann kommt der ganze Rest ja wieder und das ist eben einfach so schön und ich fühle mich eben so lebendig und so komplett da. Genau, und das fand ich krass, genau, hat er eben 3,5 Stunden durchgezogen, hat ja auch genug gute Songs. So und
ja, ich finde, also das ist bei Schauspielern ja auch immer so das Klischee, dass die danach noch in der Kantine sitzen und Alkohol trinken. Das macht man oft eben einfach um, oder bei Musikern auch, ne, dass man danach nicht einfach nach Hause gehen kann in sein normales Leben, sondern so ein bisschen braucht man noch eine Zeit, um runterzukommen. Und damit meint man einfach diese andere Energie, die man hat, ne? Also diese Intensität, die man spürt, wenn man angeguckt wird, die kann man halt dann nicht mit nach Hause nehmen und den Müll runterbringen, sondern man muss irgendwie erstmal so ein bisschen, braucht man so eine Pufferzeit oder so.
Aber ist das vielleicht...
Oder du könntest auch nicht nach einem Konzert vor, keine Ahnung, 30.000 Leuten, kannst du auch nicht nach Hause gehen und irgendwie einen Nachtisch machen. Also du brauchst halt irgendwie so eine...
Genau, ich kann das schon und ich habe das auch, also ich habe das eine total lange Zeit gemacht, als mein Kind eben zum Beispiel noch klein war oder so. Ich bin eben von Saarbrücken nach Hause gefahren, um dann irgendwie da zu sein. Aber man kann das machen, aber es ist natürlich trotzdem, es fühlt sich immer so ein bisschen absurd an und so ein bisschen anstrengend. Weil, und ist es denn vielleicht wirklich so, dass eben SchauspielerInnen und MusikerInnen eigentlich ja sich mindestens in zwei Welten bewegen, in so emotionalen, sag ich mal, Ausschüttungswelten, um nochmal ein bisschen in der Esoterik zu bleiben, wo vielleicht die eine Welt ohne die andere auch nicht geht, weil man sonst zu wenig gekickt wäre und sonst aber auch zu wenig Bodenhaftung hätte?
Ja, ja, klar, aber das ist, glaube ich, schwierig, die Balance zu finden, vor allem wenn man jung irgendwie so erfolgreich wird, ne?
Klar.
Also bei mir ist es zum Glück irgendwie auch so langsam gewachsen. Aber wenn so Leute so direkt irgendwie hochgespült werden und berühmt werden, dann kannst du, glaube ich, mit dieser Intensität nicht so richtig viel anfangen. Also, weiß nicht wohin damit. Oder du hast nichts, was dich dann wieder eben runterholt, ne? So ein normales Level. Das muss man, glaube ich, lernen. So, dass,
ja, oder du brauchst
eben... dass dir dein normales Leben nicht dann plötzlich langweilig vorkommt.
Ja, genau.
Ich meine, klar, wenn du
ein kleines Kind hast... dann auch Drogen und saufen und machen.
Ja, ja,
genau, klar.
Aber wenn du dann natürlich ein kleines Kind hast, das ist natürlich nicht langweilig, das irgendwie aufwachsen zu sehen. Aber wenn du das jetzt nicht hast als Gegenpol, dann kommt dir halt irgendwie so ein normales, Armbrot essen mit machst mir noch eine Stulle und so, kommt dir dann halt wahnsinnig langweilig vor, wenn du gerade vor 30.000 Leuten gestanden hast. Aber wenn du ein bisschen älter bist, dann findest du halt genau die Stulle richtig, weißt du? Dann freust du dich ja richtig auf Armbrotstisch, wahrscheinlich. Also es ist irgendwie so die Frage, wie man mit dieser Intensität umgeht.
Ja, das stimmt. Und ich finde eben auch, also das merke ich eben gerade so im Musikbereich, ich mache das ja schon mega lange, dass ich so ganz, ganz oft so, also weißt du, als ich 22, 23 war, war ich eben monster unerfolgreich und da bin ich total froh drüber. Weil erstens ist es so, dass wenn es so schnell geht, glaube ich, hat man einfach weniger Zeit, sich zu formen und sich zu entwickeln, weil dann ist es ja gleich öffentlich und dann kommt Druck und man muss abliefern und so. Und ich glaube aber auch, oder ich weiß eben einfach, wie viele Leute ich habe kommen und gehen sehen. Und ganz oft hatte ich dann immer so überkandidelte, weiß ich nicht, 23-Jährige mit einer mega großen Fresse. Und ich habe mir gesagt, ja, Alter, ist ja voll gut und es ist dir so gegönnt und bitte genieß das. Aber du musst es schaffen, auch ein gutes drittes Album zu machen und ein gutes viertes. Und ganz oft verliert man nämlich dann, glaube ich, darüber hinaus, über dieses Hochgefühl, weißt du, in der Musik gibt es immer Innen und Außen, ne? Und auf der Bühne vermischt sich beides. Aber in meinem Beruf ist es so, ich muss ja total hart arbeiten, damit überhaupt was rauskommt, ein Text, eine Melodie. Das ist eben ganz, ganz viel Innen und das ist ganz viel Abendbrot und schmierst mir noch eine Stulle und Nachdenken. Und irgendwann kommt dann eben die Zeit, in der man dann rausgeht und das miteinander vermischt. Ich glaube, je mehr man dieses draußen hat und jung ist, desto mehr ballert das einen auch weg. So.
Fängst du immer gleich an eigentlich mit Text oder mit Musik oder ist das unterschiedlich?
Wenn ich einen guten Text habe, ist es besser, wenn ich den zuerst habe und ich mich dann erst ans Klavier setze. Und wenn ich ganz oft gehen die Sachen auf die Müllfestplatte, wenn ich nur mit Musik anfange. Herbert Grönemeyer arbeitet ja, glaube ich, so, habe ich auch mal in der Dokumentation gesehen, mit so englischen Dummy-Texten und fängt dann erst an, draufzuschreiben. Und bei mir landen die Sachen eigentlich immer direkt im Müll. Und erst, wenn ich einen guten Textansatz habe, dann funktioniert es irgendwie.
Und wie kommst du dann auf eine Melodie? Probierst du rum oder hast du plötzlich eine im Kopf? Oder,
ja.
Oder daddelst am Klavier, machst du das, oder?
Ich daddel am Klavier, aber ich habe irgendwie, geht das ganz, also die Besten sind die so von alleine gehen. Habe ich dann, weiß ich nicht, 3 DIN A4 Seiten Text, aber davon sind vielleicht 7 Zeilen gut. Und dann setze ich mich ran und ich weiß, was ich will. Und ich weiß auch, was es zu bedeuten hat. Und dann kann ich darauf Musik machen und dann probiert man so. Und irgendwann fällt einem das im besten Falle zu.
War das jetzt, ich hatte das Gefühl von der Außensicht, dass die Corona-Zeit für dich total produktiv war, ne? Also du hast ja ein Ding nach dem anderen rausgehauen, was so, also tolle Songs einfach geschrieben in der Zeit. War das für dich insofern gut, weil du dich so konzentrieren konntest, oder?
Ja, also, sagen wir es mal so, das ist ja auch oft so ein Weglaufen, ne? Also bei mir, mein Leben besteht eben daraus, dass ich ja auch so 2 Leben habe. Also ich habe eben einmal eine Familie und dann habe ich ein Leben, in dem ich aber auch in diesem Familienleben eigentlich immer einen gepackten großen Koffer habe und meinen Reisekoffer. Und genau, und den ziehe ich ja eigentlich mindestens 1 oder 2 Mal die Woche irgendwo hin. Und wenn man das dann nicht mehr hat, dann ist mir irgendwie aufgefallen, scheiße, Alter, ich habe Zeit. Also das hatte ich jetzt auch die letzten 15 Jahre gar nicht. Und genau, es hat sich angefühlt wie mein erstes Album. Keine Konzerte, keine Aufträge, jetzt mal Corona und all die Ängste außen vor gelassen. Eigentlich erstmal für mich als so Musiker und auch als Typ eine super heilsame und wichtige Erfahrung, weil ich eben endlich mal Zeit hatte. Und deswegen, weiß nicht, vielleicht ist das Album deshalb auch total scheiße geworden oder eben total genial, aber es ist auf jeden Fall, irgendwie ist es anders entstanden. Nicht unterwegs. Eigentlich gut. Wie war das für dich?
Jetzt die Zeit, na, ich habe irgendwie Glück gehabt, weil ich will jetzt nicht immer wieder über Sörensen sprechen, aber das war eben in der Zeit, dass ich den Film bis kurz vor Lockdown gedreht habe.
Das weiß ich noch. Ja, da haben wir telefoniert.
Freitag, 19. Ja, März.
Genau.
Da war ich fertig.
Ganz genau. Und dann hast du gesagt, jetzt ist fertig und es war richtig knapp. Und dann hast du wahrscheinlich geschnitten.
Genau, dann habe ich irgendwie wochenlang nur meinen Cutter gesehen, ja. Irgendwie Benjamin Ickes. Und ja, dann habe ich irgendwie mit Musik, habe ich dann mit dem Volker Bertelmann über Telefon gemacht. Der hat mir immer Vorschläge geschickt und ich habe dann gesagt, ja, hinten raus noch ein bisschen weniger hell oder ein bisschen irgendwie mehr Bass oder keine Ahnung, so was mir dann so dazu Musik eingefallen ist. Und das war aber ganz, ganz toll, weil der auch ganz uneitel mit seiner Musik war. Da konnte ich dann auch sagen, ey, hinten raus quietscht mir das zu doll oder so. Ja. Dann wusste er genau, was ich meine. Und ja, das waren dann so Sachen, die waren auf Entfernung alle möglich. Und so habe ich dann diesen Film fertig gemacht bis zum Sommer. Und dann durfte man ja wieder gedreht werden. Da habe ich einen Film in München und Regensburg gedreht. Der heißt Geliefert über einen Paketboten. So eine Vater-Sohn-Geschichte. Also ich war der Vater und hatte so einen 18-jährigen Sohn an der Backe und habe versucht, irgendwie über die Runden zu kommen, so als Paketbote. Was ich auch ganz toll fand, weil das ist ja auch zu dieser Zeit, die Leute haben ja wie wahnsinnig Sachen bestellt, ne? Ich weiß immer gar nicht, was die Leute alles bestellen, aber du konntest ja nicht mehr einkaufen gehen, deshalb haben die Leute alle noch mehr bestellt als sonst und diese Paketboten sind ja nicht hinterhergekommen. So. Das war also ein ganz, ganz zeitgemäßes Thema eigentlich.
Und ist es eher was Lustiges oder ist es eher was...
Das ist so beides. Also ja, das mag ich immer am liebsten eigentlich.
Ja, aber das weiß ich.
Ja, ja.
Genau, weil für mich ist es krass, weil ich kenne dich ja sonst, also bevor wir uns kennengelernt haben und ich möchte so behaupten, wir sind befreundet so, ne? Und wir sehen uns und wir reden, hatte ich irgendwie auch immer das Gefühl, immer wenn ich dich so angeguckt habe, ha, das ist schon faszinierend, weil da steckt irgendwie Traurigkeit und Tiefe drin und eben was total immens Lustiges. So, ne? Und genau beides eben.
Mag ich auch als Zuschauer am liebsten.
Ja.
Also es sind immer so die Sachen, wo man tierisch lachen muss und dann auf einmal bleibt dir irgendwie das Lachen im Halse stecken, das finde ich immer am tollsten. Oder das sind die Sachen, an die ich am meisten erinnere dann. Irgendwelche Filme, ja. Die mich erst so zum Lachen bringen und dann halt irgendwie mir den Boden unter den Füßen weggezogen haben. Das sind die Sachen, die mir so im Kopf bleiben, so Szenen. Und finde ich auch, ist meine Grundeinstellung zum Leben, dass es bestimmte Momente gibt, die so schlimm sind oder schwer auszuhalten sind, dass ich das nur mit Humor schaffe. Anders wüsste ich gar nicht, wie ich mit so einer Situation umgehen soll. Das heißt, ich muss dann irgendwie mich in die Komik retten, um eine Distanz aufzubauen. Also man sagt ja auch immer, Komik ist Komik ist Tragik plus Zeit. Weißt du, also wenn irgendwas Schlimmes passiert und dann kannst du halt ein halbes Jahr später drüber lachen. Und eigentlich ist das immer der Versuch, wenn ich einen Witz mache in der schlimmen Situation, eine Distanz aufzubauen, damit es mich nicht zu sehr berührt. Und das liebe ich so an Humor, weil das ist die Möglichkeit, irgendwie mit schweren Situationen umzugehen. Der Moment, wo man das, wo man den Moment so spürt, wo du das jetzt spürst. Und das stelle ich mir beim Singen auch so toll vor. Wenn du dir ein Lied zu Hause auf dem Klo hast du dir den Songtext ausgedacht und dann stehst du da nachher vor, ich war ja erst einmal auf dem Konzert von dir, aber das war so toll zu erleben, wie da, ich weiß nicht, wie viel passen da rein, 5000 Leute oder was in die Sporthalle?
Ja, sowas. Ja, ja. Du warst ja mit auf der Bühne.
Ja, ja,
ja. Das du warst in Köln, hast du mich auch besucht mit Kornblattstraße.
Ja. Das war ein total, also ein gigantischer Moment. Aber was ich sagen wollte, du guckst bei dir ins Publikum und alle hüpfen mit, weil die Stimmung so geil ist und du da irgendwie so rumhüpfst wie ein Gummiball und uneitel bis sonst wo irgendwie da rumschwitzt. Haben alle Bock mitzumachen und das so zu feiern. Und da spürst du dort doch auch den Moment, oder? Oder bist du konzentriert auf
Text und Musik? Nee, gar nicht. Überhaupt nicht. Ich bin ja dann überhaupt nicht mehr konzentriert. Das ist ja dann manchmal das Schöne, wenn man dann nicht mehr nachdenken muss, dann ist man einfach nur noch so da. Und das ist eben, wie soll ich sagen, das ist ein bisschen manchmal so eine Mischung aus, wie der Moment nach der Sauna. Also wenn es so, genau, man hat irgendwie, ich habe das auf der Bühne eigentlich auch schon immer, deswegen macht es auch so süchtig, weil das eben so eine Mischung ist aus totaler Ruhe und kompletter Adrenalinausschüttung. Und man ist so bei sich und dann bekommt man natürlich was und man gibt was und genau.
Das hat man eben am Anfang, also jetzt, wenn ich das mit dem Spielen vergleiche, kann man das noch nicht so genießen, weil dann hast du halt noch totale Adrenalin und Druck.
Genau.
Das überwiegt dann.
Ja.
Und irgendwann kommt aber der Punkt, wo du das total genießt, wo du irgendwie rausgehst und weißt, jetzt lasse ich eine Pause und alle hören zu und jetzt hau ich die Pointe raus, jetzt wird gelacht. Also wo du anfangen kannst, damit zu spielen. Mhm. Und das, so stelle ich mir das eben auch vor.
Wenn aber du denkst, dass du sagst, ist so ein bisschen vielleicht so, weißt du, wenn man 18 ist oder 17 und man macht gerade einen Führerschein, dann muss man eben, egal wo man hinfährt, wie schön das da ist, nach Bordeaux, man muss immer dann sich denken, oh fuck, ich muss noch den Schulterblick machen, ich muss jetzt schalten, oh nein, wie, wo ist der Rückwärtsgang? Und ich glaube, das Schöne ist eben, und so funktioniert, glaube ich, auch so Schauspiel und auch Musik, dass wenn man das irgendwann nicht mehr muss, sondern man einfach nur noch fährt, dann kann man sich eben auch die Umgebung angucken und sich gut unterhalten und so. Und so ist bei der Musik auch. Ich habe immer das Gefühl, wenn alles so da ist, also der Sound ist da, wir als Band sind eingespielt, die Leute haben Bock, drei Songs sind auch noch gut und die bedeuten denen was, dann hat das eben nichts mehr mit irgendwas Alltäglichem zu tun, dass man sich um irgendwas scheren muss, sondern man macht es eben und dann ist geil. Und klar, wenn du jetzt auf der Bühne im Schauspielhaus stehst, dann sind die ersten drei Aufführungen erstmal so, dass man eben noch so ein bisschen wackelt und irgendwann, wenn es dann fließt, dann ist es vielleicht der Moment. Ja. Bevor ich dich gleich frage, ne? Wie das eigentlich bei dir mit der Eitelkeit ist, wollte ich fragen, ob du mal ein bisschen was von meinem Salat probieren willst. Da ist noch kein Olivenöl dran, aber ich habe jetzt einfach den Salat mit Liebstöckel. Du hast einfach den Salat mit Liebstöckel angemacht. Merkst du den Liebstöckel?
Ja.
Es schmeckt noch ein bisschen nach Erde. Ich habe den schlecht gewaschen. Es fehlt noch Olivenöl. Ist gut?
Ich finde es ganz lecker, ja. Also irgendwie wirklich, das ist ja absurd, dass es ein bisschen nach Maggi schmeckt. Ne?
Schmeckt mega nach Maggi. Ja. Genau. Ich habe es einfach nur ein bisschen Zitrone angemacht.
Liebstöckel. Wir müssen den Parmesan reiben.
Genau, guck mal, die Reibe ist hier hinten. Und ich probiere mal ein bisschen hier was von dem Spargel. Da fehlt richtig Salz, ne?
Ja, ich mache noch Salz rein.
Oder kommt da jetzt das Trüffelsalz?
Ja, genau. Eigentlich sollte das nur Trüffelsalz.
Ich greife
gut, dass du mir mein Gericht nochmal erklärst. Das ist nämlich Trüffelsalz extra.
Der Reis ist auch gut, der ist auch immer noch al dente. Gut, dass wir den vorher bis runtergestellt haben. Das Hühnchen müsste eigentlich auch durch sein.
Wir sind schon ganz schön weit, finde ich.
Bist du eigentlich an dem Punkt, also warst du früher, weil ich schätze dich ein, dass du auch so ein bisschen eitel bist, natürlich so wie jeder Mensch sollte man sein, aber dass du eigentlich, ist dir eigentlich egal, was die Leute sagen? Das meine ich mit eitel, also was die von dir erwarten, was die sehen wollen.
Also ich bin extrem eitel, was die Qualität angeht. Ich möchte irgendwie, dass das gut ist, was ich mache. Ne?
Ja.
Aber ich bin nicht eitel im Sinne von, ich möchte jetzt meinen Bauch nicht zeigen oder ich bin, keine Ahnung, ich verliere hinten Haare und das darf keiner wissen oder so. Also wenn ich mir da jetzt für einen Film irgendwie so ein Haarteil hinten reinmache, dann nur deshalb, weil ich mich gerne verwandle. Und ich habe keine Lust, dass alle irgendwann sagen, ach, das ist der Typ mit der Glatze. Weißt du? Also deshalb versuche ich das so lange wie möglich irgendwie zu verbergen, damit ich mich verwandeln kann. Aber ich möchte das, es geht nicht jetzt, ist mir nicht privat wichtig. So. Insofern würde ich immer sagen, ich bin eitel nur, also ich will, dass das Ding gut wird, was wir da machen, inhaltlich. Und ob ich jetzt irgendwie dabei irgendwie gut aussehe oder gut wegkomme oder so, das ist mir tatsächlich nicht wichtig, sondern nur, dass es ein geiler Film wird.
Ja.
Dass das Ergebnis nachher gut ist.
Bist du manchmal eigentlich genervt davon, dass die Leute dann so schreiben, so forever und...
Na, es gibt ein paar Leute, die sind halt irgendwie auf diesem Stromberg hängen geblieben, da kann ich dann nichts machen. Ne? Also spiele ich echt die unterschiedlichsten Rollen. Ja, ist ja irgendwie komisch, ne? Du machst irgendwas und irgendwie 20 Leute schreiben, wie toll das ist und einer schreibt irgendwie, ich fand's langweilig. Dann fragst du dich die ganze Zeit, warum fand der das langweilig? Also warum hat dem das nicht gefallen? Das kann dir ja eigentlich egal sein, solange du von deinem Beruf leben kannst und die Mehrzahl der Leute das irgendwie mögen. Aber trotzdem bleibt ja so schlechte Kritik dann immer eher hängen, komischerweise.
Ne? Ist es wirklich so?
Bei mir ist das so, mich nervt das, wenn Leute, oder keine Ahnung, jetzt bei Sörensen machst du einen Film über eine Angststörung, über Kindesmissbrauch und die Leute schreiben hinterher, der Hund ist voll süß. Weißt du? Das nervt mich dann wahnsinnig. Also das trifft mich jetzt gar nicht so sehr, aber du denkst, ey Mann, ey, wir haben doch echt da ein paar Inhalte verarbeitet und haben euch da was gegeben, über das man wirklich mal reden könnte. Ja. Nämlich auch gerade diese Angststörung ist irgendwie so verbreitet und wir kriegen so viele Zuschriften von Leuten, die sagen, ey, endlich hat sich mal jemand getraut, das Thema öffentlich zu machen, weil darunter leiden ganz viele und das wird aber so als Krankheit gar nicht anerkannt, weil alle eben immer sagen, wovor hast du denn Angst, stell dich nicht so an und so, weißt du. Und das ist halt wirklich eine sehr weit verbreitete Krankheit. Und dann macht man das zum Thema und die Leute sagen hinterher, ja, der Hund ist voll süß. Weißt du, das nervt mich dann, wo ich denke, okay, anscheinend.
Aber das sagen nicht die Leute, das hat jetzt ja nur eine oder einer gesagt.
Ja, aber das bleibt dann schon bei mir hängen. Und ich vergesse dann manchmal, wie viele Leute sich angesprochen gefühlt haben oder berührt waren durch den Film oder das halt toll finden, dass wir uns das getraut haben, so ein ernstes Thema dann eben auch humorvoll und leicht drüber zu bringen. Und man bleibt dann aber bei so, also ich bleib dann manchmal bei so negativen Sachen hängen. Geht dir das nicht so?
Mir ging das eine ganz lange Zeit
mal
so.
Wenn dann irgendjemand sagt, also ich finde deine Musik, der Text ist ja voll langweilig oder irgendwas.
Ja,
oder?
Voll, aber, also, und das gibt's bei mir, aber ich muss auch schon so sagen, ich krieg das ja schon seit Jahren, bin ich da ganz gut in diesem Training, dass ich mit Kritik wirklich umgehen kann und ich ja dann immer nur für mich sagen kann. Deswegen bist du vielleicht aber auch sogar noch ein bisschen, also, natürlich, wenn du auch noch Regie führst, bist du sogar noch angreifbarer, weil du hast jetzt die Hauptrolle gespielt und du bist Regisseur. Bei mir ist ja so, ich mache das ja alles selber, ne? Und alles, was ich da mache, ist meins, schon immer. Und wenn irgendjemand sagt, das ist scheiße, dann meint der mich, dachte ich immer. Mhm. Aber mir ist es wirklich, also ganz am Ende, wirklich so scheißegal, was die Leute sagen. Weil, guck mal, für mich ist es so, dazu muss man sich dann, glaube ich, auch entscheiden, wenn man das macht, weil das ja trotzdem, trotz der ganzen Liebe und Leidenschaft, ein super anstrengender Beruf ist, dass ich immer nur sagen kann, ja, aber ich, weißt du, ich kann eben nur das machen, was ich kann. Und ich kann mein Bestes geben und ich muss das immer so machen, wie ich das toll finde. Oder, weiß ich nicht, oder meine Frau oder meine Band. So, ne? Aber ich kann nicht für alle da sein. Warum auch? So, ne? Und dann bleibt ja nicht aus, dass dann Leute auch schreiben, dass das der größte Bullshit ist, der je veröffentlicht wurde. Dann muss ich damit aber dealen. Das kann ich irgendwie seit ein paar Jahren ganz gut. Und seitdem ich das kann, kann ich aber auch schwitzen wie ein Schwein, rumtanzen. Es ist so viele Leute sagen, wie dumm ich tanze. So. Aber für mich ist es so, ich lasse eben los und mache das. Mir ist scheißegal, was die sagen. Und so, wenn man dann erstmal an dem Punkt ist, an dem egal, so was die Erwartungshaltung geht, dann kann ich damit ganz gut dealen. Aber du hast schon recht, manchmal tut das eben einfach weh. Gerade wenn das auch noch Leute sind, die man selber toll findet oder so.
Ja, oder wenn das dann eben bei dir sehr private Texte sind. Also du schreibst ja nicht über irgendwas, sondern du schreibst ja auch aus dir heraus. Also deine Geschichte oder deine Emotionen oder also Privates, das so Irres sozusagen. Mhm. Ja, da machst du dich natürlich auch angreifbar, wenn dann jemand sagt, das ist langweilig oder oberflächlich oder sonst was. Ein Song, den du zutiefst irgendwie wichtig findest für dich und jemand anders kann aber mit dem Text nichts anfangen.
Mhm. Ja, das verstehe ich. Aber trotzdem ist es so, es hat ja auch immer was mit Selbstwert zu tun, also wie man selber gerade aufgestellt ist. Beim Sörensen-Film, ich habe es ja selber gesehen und ich habe auch die Leute im Kino gesehen und neben mir haben drei Leute geheult. Es wurde trotzdem super oft gelacht, es war aber trotzdem düster und und so, dann ist das eben so, man fragt sich dann eben schon, wie kann das sein, also auch jetzt bei meiner Musik, dass irgendwie 80 Leute dazu Kinder zeugen und oder, weiß ich nicht, oder im Krankenhaus liegen und die Musik hilft oder Depressionen haben und die darüber sich dann mit meiner Musik beschäftigen, also tiefe, wichtige Sachen. Und dann kommt ein Vollidiot und schreibt irgendwas und das nimmt einem dann das alles auseinander. Da habe ich mir immer gedacht, das geht nicht. Ja. Und so bin ich auch überhaupt gar nicht als Mensch eigentlich. Und das sollte ich mir dann jetzt selber dann auch nicht so reinziehen und nicht so schwer machen. Das war eigentlich am Ende so der Clou.
Ja, ja, ich versuche das auch, natürlich. Aber es ist irgendwie komisch, dass einen das dann doch trifft manchmal. Ne? Also, ja, ist einfach so, dass man sich das dann doch zu Herzen... Also, ich habe mal eine Zeit lang, als ich im Theater gespielt habe, wollte ich ganz konsequent nicht eine Kritik lesen. Habe gedacht, ich lese das einfach nicht. Mhm. Weil da ging es mir auch so, dass ich das Schönste war, immer der Moment, wenn du von der Bühne gekommen bist und du wusstest, du hast alles rausgehauen. Also ein bisschen wie jetzt beim Fußball. Also ja. Selbst wenn du dann verlierst, wenn du alles gegeben hast, dann hast du so eine Zufriedenheit, weil mehr ging halt nicht.
Total.
Also, und das habe ich auch, dieses Gefühl des Glücks in dem Moment, wo du sagst, irgendwie, ja, ich habe alles von mir da reingetan, was ich konnte, und mehr ging nicht. Und wenn das den Leuten nicht gefällt, dann ist es so. Kann ich das eh nicht beeinflussen. Aber ich habe alles von, eigentlich fühlt man sich immer nur schlecht, wenn man weiß, irgendwie hätte ich es besser machen können. Ne? Das ist ja so der Ehrgeiz, der einen treibt, dass man sich selber irgendwie, also ja, genügt, dass man das selber so gut macht, wie man es eben kann.
Mhm. Das verstehe ich.
Aber ich wollte dich noch ein paar Sachen fragen. Wir sind schon wahnsinnig lange am Quatschen.
Ja, aber das macht ja nichts. Wir können ein bisschen schneiden. Wollen wir mal ganz kurz mal sagen, was wir jetzt hier vor uns haben?
Ja, wir haben total ausgekühltes Essen hier.
Nee, gar nicht. Nee. Wir haben, guck mal hier, fass mal an. Eine saubere und knackige.
Ja. Poulardenbrust.
Poulardenbrust. Wir haben wirklich al dente. Okay, der ist oben ein bisschen kalt. Den können die Leute zu Hause rumrühren. Wahrscheinlich haben die alle schon gegessen. Mhm. Köstlichen Reis, der ist wirklich gut.
Und wir haben Spargel und da kommt jetzt irgendwie noch Trüffelsalz drauf. Der Spargel ist auch perfekt, finde ich.
Mm, der ist al dente, der ist super. Genau, wir haben einen kleinen Salat, da ballern wir noch ein bisschen Olivenöl drauf. Und dann würde ich sagen, können wir uns ganz langsam anrichten. Wo ist denn mein Salat? Ich habe den verloren. Ah, da ist er.
Ich bräuchte noch ein Messer.
Du, Messer haben wir hier leider nicht. Guck mal da hinten. Das ist ganz geil, hier in der Küche.
Hier sind nur noch 17
Messer. Hast du scharfe Messer zu Hause? Oder hast du so...
Nee, normale.
Stumpfe, rostige.
Ich habe nicht so wirklich Profi...
Alter, Trüffelsalz ist so...
Ist gut?
Alles richtig gut. Wollen wir noch ein bisschen mehr drauf machen?
Ja.
Auf den Spargel machen?
Soll ich einfach den Parmesan auch in die Pfanne reinhauen?
Bitte. Guck mal, es ist unten ja noch so eine kleine Schicht Wasser-Spargelsud.
Ja.
Die vermengt sich jetzt gerade mit dem Trüffelsalz. Und jetzt ballern wir noch ein bisschen
Parmesan
dazu.
Es ist eigentlich schade, dass man das jetzt alles nicht sieht, wie professionell meine Handgriffe auch waren, die ganze Zeit über, während wir gekocht haben. Ne?
Total. Die ist ja gerade vorhin ist schon mal eine Fingerkuppe reingefallen.
Ja. Ist das Plastik, was da schwimmt? Ja, ne?
Ja, das ist ein bisschen Plastik. Das ist aber gut.
Das vermischt sich eben auch alles mit dem Sud. So, sehr gut.
Was ist so?
Kinderessen ist fertig.
Was ist dein absolutes Lieblingsessen? Was isst du am allerliebsten? Die letzte Mahlzeit.
Ich weiß, es ist wirklich irgendwie nicht politisch korrekt, aber es ist Brathühnchen.
Ich dachte, das ist ein Chicken McNuggets.
Nee, ich glaube, ich bin da so wirklich irgendwie mit diesen Max und Moritz Geschichten, weißt du?
Ja.
Brathühnchen durch den Schornstein mit der Angel hoch und so, da bin ich irgendwie hängen geblieben. Mhm. Also, und früher hat eine Freundin von mir immer gesagt, meine Ernährung ist kindergeburtstagsorientiert. Das heißt, ich esse alles gerne, was man auf Kindergeburtstagen, also Erdnussflips, kleine Cocktailwürstchen, solche Sachen. Cola. Also kannst, wenn du mich, wenn ich entscheiden müsste, du darfst nie wieder Alkohol trinken in deinem Leben oder nie wieder Cola. Ich würde auf Alkohol verzichten können. Cola ist schwer. Also Cola mit Eiswürfel ist wirklich, geht nicht viel drüber.
Ich bin gerade so. Aber wir haben echt Nobel gekocht. Ich fresse die ganze Zeit. Mhm. Ich bin gerade den Spargel richtig, richtig gut.
Ja, wir könnten zwei Teller auffüllen und ein bisschen essen. Und
ja, oder?
Könnte ich dich noch ein paar Sachen fragen, die mich wirklich interessieren.
Wir naschen gerade am Herd, ne?
Ja, ja.
Und wir müssen langsam auf.
Wir haben keine Teller, das ist unser Problem.
Ey, Deep Talk beim Kochen ist einfach das Beste. Und jetzt geht's ins große Finale. Was macht das Hühnchen?
So, Bjarne drückt jetzt gerade den Reis, der echt noch ganz gut al dente ist, in so ein kleines Glas, 0,1 oder so, ne?
Ja.
Ist das dein Trick zum Anrichten, oder?
Ich wollte das gerade mal ausprobieren. Wenn man den jetzt so umdreht, das schnell umdreht, dann müsste dadurch jetzt so ein Reis...
Ei.
Reisei, na, es fällt auseinander. Ja, das hätte man sich auch sparen
können. Darf ich das kurz mit der Hand ein bisschen?
Ja, sehr gerne.
Gut, weil wir wollen natürlich jetzt auch angeben über Instagram.
Wir machen gleich so ein Foto, ne? Pass auf, ich versuche das mal mehr zu drücken.
Ja, drück doch bitte. Guck mal, ich tue den Salat direkt mit auf, ne? Ja,
warum fotografieren Leute ihr Essen? Das habe ich noch nicht verstanden.
Ja, vor allen Dingen, das sind ja meistens Leute, die eben nichts essen.
Ja, aber warum macht man das? Guck mal, ich habe was gegessen. Irgendwie ist doch... Neulich hat auch, wer hat das denn gesagt? Das fand ich ganz toll. Hat jemand gesagt, er fotografiert kein Essen aus Respekt vor den Menschen, die nichts zu essen haben auf der Welt.
Okay, ja.
Das finde ich irgendwie wirklich.
Das ist sowieso ein Argument.
Sich gegenseitig aufzugeilen an Essen, was man sich leisten kann, ist eigentlich auch ein perverses Hobby. Also ich.
Hört sich irgendwie alles ein bisschen Dubai-mäßig an.
Ja.
Dubai-Jos. Guck mal, ich tue jetzt noch mal ein bisschen hier.
Kriegt jeder eine ganze Hühnchenbrust?
Ja, natürlich, ne? Hallo? Na klar, ich hoffe, das ist bei euch zu Hause auch so.
Meine Freundin ist Vegetarierin.
Ja, dann kriegst du zu Hause insofern immer zwei Hühnerbrüste.
Kriege ich immer zwei, kriege immer große Portionen Fleisch. Dafür kann ich aber nichts, wenn sie das nicht isst, weißt du? Das ist ja nicht meine Schuld. Ich nehme jetzt das aus der Pfanne, das übrigens den Bratensaft... Und gieße den auf den Reis.
Okay.
Möchtest du das auch?
Bitte, sehr gerne, natürlich.
Dann kann man da nämlich auch noch ein bisschen Parmesan draufhobeln.
Soll ich noch mal einen abhobeln?
Ja.
So, pass auf. Das
sieht sehr gut aus.
Ja, Mann, das geht sanft.
Jetzt habe ich eben gesagt, wir fotografieren kein Essen, ne? Aus Respekt. Jetzt
okay, scheiße, aber das ist eine Kochsendung.
Das, genau. Das ist eine Kochsendung, sehr gut.
Boah, sieht ganz schön gut aus.
Ja. Fotografieren wir das auf den Tisch?
Wir gehen jetzt essen, ne?
Ja.
Ich hoffe, bei euch zu Hause ist auch alles jetzt irgendwie soweit eingerichtet. Gerne, wollen wir uns ein kleines Weinschörtchen?
Sehr gerne.
Ich habe Eis. Ich habe Grauburgunder.
Einen speziellen oder irgendeinen?
Das ist ein Benzinger, das ist ein Freund von mir. Geißkopf ist das, Grauburgunder. Das ist eine alte Rebe, 2017. Manchmal fühle ich mich auch wie so eine alte Rebe.
Ja, würde ich gerade sagen.
So. Jetzt hören jetzt ja Leute zu, ne?
Ja.
Ey, und wenn ihr mitgekocht habt, vielen Dank. Ich hoffe, es schmeckt. Und wir essen jetzt, oder?
Guten Appetit. Ja, sehr gerne. Guten Appetit.
Guten Appetit. Mmh. Mmh. Also im Salat ist noch ein bisschen Erde.
Das soll aber so.
Ja, ne?
Das ist sehr lecker,
alles. Ey, Bjarne, dein Spargel ist die Macht. Köstlich.
Ist gut, ne? Das ist irgendwie so.
Wollen wir vielleicht also, später noch was essen gehen unten, wenn das jetzt hier
schmeckt? Ja, was richtig ist, ne?
Prost.
Prost. Vielen Dank für die Einladung.
Ich danke, dass du da warst. Dankeschön. Es schmeckt leider richtig gut. Es schmeckt total gut. Tut mir leid. Tut mir so leid. Schmeckt aber total lecker. Und man muss sagen, da sitzt jetzt auch noch ein Team von Leuten, die uns die ganze Zeit zugucken. Und die sind alle so ein bisschen neidisch, ne?
Und zu Recht.
Ja, zu Recht. Die durften aber auch alle vorher auch nichts essen.
Soll ich hier ein Stück übrig lassen? Ja, ne? Das fällt mir aber nicht leicht. Aber, ich
aber nur das Fett. Aber da hinten ist auch noch ein bisschen Spargel drin, oder?
Mhm.
Also, ihr könnt den Spargel jetzt schon mal essen. Haut rein.
Das war Lecker Mittag mit mir, Bosse, produziert von Pool Artists. Wenn ihr mehr Infos zum Podcast, Bilder und Videos von den Aufnahmen und die verschiedenen Rezepte mit Zutatenliste wollt, dann besucht doch einfach meinen Instagram-Kanal. Und unter Hashtag Lecker Mittag könnt ihr natürlich eure eigenen Kochversuche mit mir teilen. Ich freue mich.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.